Ja, ich habe heute wieder zusammengestellt verschiedene Informationen und dann aber auch politisch inhaltliche Kurzbeiträge zu energiepolitischen Themen. Beginnen möchten wir heute von uns vom Aktionsbündnis aus mit einer Veranstaltung, die wir am Mittwoch am 23.10. im Luna-Kino machen. Da findet eine Filmvorführung statt von dem Film Auf den Spuren des Geldes, der über die Umweltorganisation Urgewalt geht. Und da sind auch zwei Gäste da. Einmal die Olga Egli, die von Urgewalt kommt, und Wladimir Slivjak, der von Ecodefense ist, von der russischen Anti-AKW-Bewegung und der inzwischen jetzt aus politischen und Sicherheitsgründen in Deutschland lebt. Also Mittwoch, am 23.10. um 19.30 Uhr. Wir haben auch unserem Infotisch Flyer dazu. Nehmt da bitte welche mit, macht mit Werbung. Die Thematik von dem Film behandelt 30 Jahre Urgewalt. Also Urgewalt hat jetzt das 30-jährige Jubiläum und Urgewalt ist eine kleine Organisation, die sich darauf spezialisiert hat, sozusagen die Finanzströme in Atom und in Fossile zu analysieren, zu verfolgen, das dann publik zu machen und dagegen dann auch auf unterschiedlichen politischen Ebenen vorzugehen. So haben die dann auch zum Beispiel schon verhindert, dass bestimmte Zwangsumsiedlungen gemacht wurden, wo Staudämme gebaut werden sollen. Sie haben auch nicht nur das Thema Atom bearbeitet, sondern viel zu Streumunition gemacht. Und sie haben mit die beste Darstellung jetzt entwickelt, was es an internationalen Finanzströmen gibt, auch vorwiegend mit europäischen Firmen, wo immer noch Atom und Fossile dann gefördert werden sollen. Deshalb sind wir gespannt, wir kennen den Film selber noch nicht, aber wir sind gespannt auf die Geschichte, die da erzählt wird. Denn da werde ich nachher auch nochmal drauf kommen im Zusammenhang mit dem Thema Atom und neue Atomkraftwerke. Also das spielt jetzt sicherlich auch eine große Rolle real, sonst seit dem letzten Jahr, seit die EU-Kommission jetzt Atom und Gas mit einem grünen Label versehen hat, geht es genau darum, dass auch in Europa verschiedene Länder jetzt wieder Pläne für Neubauten entwickeln oder zumindest Ankündigungen machen. Und das zentrale Bindeglied ist jeweils natürlich, wie wird das Ganze finanziert. Und insofern ist, denke ich, der Urgewaltfilm und die Tätigkeit von Urgewalt da sehr spannend. Thema Brennelementefabrik in Lingen. Heute auch nochmal aus aktuellem Anlass, denn da findet dann am Samstag, am 26. Oktober, jetzt nochmal eine Demonstration statt, wo man öffentlich Druck macht. Wie ihr ja sicher alle schon mitbekommen habt oder wisst, Lingen beliefert noch ca. 35 europäische Atomkraftwerke mit Brennelementen und die Firma Rosatom, also Putins Atomorganisation, ist schon durch die Hintertür dort dabei, die Brennelementefabrik zu erweitern. Da läuft auch ein offizielles Genehmigungsverfahren, beziehungsweise es gab dann auch einen organisierten Protest, wo über 11.000 Unterschriften gesammelt wurden gegen die Erweiterung der Brennelementefabrik in Lingen. Und das ist auch der aktuelle Anlass, dass die Demo jetzt stattfindet. Denn da soll jetzt dann Ende November die sogenannte Erörterung stattfinden, wo es um das offizielle Genehmigungsverfahren geht. Der Hintergrund für das Ganze ist, Rosatom möchte dort einsteigen, dass auch für russische Atomkraftwerke dann Brennelemente aus Lingen gefertigt und geliefert werden können. Das bedeutet, das wäre nochmal auch auf europäischer Ebene eine vollkommen neue Erweiterung einer Atomanlage. Und da werde ich euch nachher nochmal darüber informieren, dass gerade Rosatom und Russland sehr aktiv dabei ist, vor allen Dingen in Afrika, zu versuchen, neue AKWs zu bauen. Ja, dann Castortransport von La Hague nach Philippsburg. Da haben wir, ich sag's mal ganz salopp, da hat sich vor einem starken Jahr Südwest wieder reaktiviert. Also das sind die Anti-Atom-Gruppen, die von Freiburg beginnen, über Karlsruhe, über uns, bis Frankfurt, Wiesbaden und so weiter. Und da fand dann auch die Diskussion statt, was machen wir? Ja, also was sozusagen das politische Credo ist, fasse ich mal so zusammen. Wir haben jetzt zum Glück ja erreicht, dass alle AKWs 2023 abgeschaltet wurden. Auch hiermit eines der letzten drei in Decker Westheim. Und das war ein großer Erfolg für uns als Anti-AKW-Bewegung. Das ist sozusagen die politische Überschrift der Diskussion gewesen, die wir dann auch auf der Südwestebene geführt haben. Deshalb sind wir übereingekommen, dass man natürlich im Vorfeld trotzdem den Klassiker macht. Also sprich, man macht eine Auftaktdemo oder eine Auftaktveranstaltung für die Öffentlichkeit. Und die findet jetzt am Samstag, am 9. November, dann in Karlsruhe statt. In der Form, dass man sagt, wir kommen alle zum Bahnhof nach Karlsruhe. Dort findet eine Kundgebung statt und wir visualisieren dann das Thema Atommüll. Bringen dort kleine und große Atommüllfässer mit. Natürlich auch transparente. Wer möchte, kann in den weißen Schutzanzug steigen. Und so machen wir dann dort im Bahnhofsvorplatz eine Kundgebung und fahren dann mit dem Zug nach Philippsburg. Also nehmen dann unser ganzes Atomgepäck mit in den Zug. Von Philippsburg marschieren wir dann vom Bahnhof auf den Marktplatz und dort findet dann die zweite Kundgebung statt. Und das, wie gesagt, ist am Samstag, am 9.11. Da sind inzwischen im Druck dann ein Plakat und da sind im Druck auch Postkarten, die wir euch ans Herz legen wollen. Es gibt auch eine neue Homepage speziell zu dem ganzen Thema, also nicht nur zum Thema Lahag-Philippsburg-Transport, sondern zu dem Thema AKWs sind abgeschaltet, aber es ist noch nicht vorbei, sondern es gibt noch viele Geschenke an zukünftige Generationen. Und dazu wurden jetzt auch Postkarten kreiert, die man dann auch vor allen Dingen an Interessierte, auch erst recht an Jugendliche verteilen kann, die nicht diesen Hintergrund wie wir haben, die also nicht Tschernobyl, Fukushima erlebt haben, sondern die erlebt haben, AKW sind abgeschaltet und trotzdem sollte man sich mit dem Thema noch beschäftigen. Das ist sozusagen das, was wir jetzt vorhaben mit der Auftaktveranstaltung am 9.11. in Karlsruhe. Und da müssen wir sehen, wenn der Castor Real wirklich kommt, wir werden dann auf jeden Fall auch am Transporttag selber, ich sag's mal, zum visuellen Protest dann einladen. Ja, mein nächstes Thema ist auch nochmal Thema Atommüll, aber in der Form Schacht Konrad. Da gibt es auch jetzt einen aktuellen Stand dazu. Und zwar Schacht Konrad hat ja die Hintergrundentwicklung als ehemaliges Erzbergwerk, ist es offiziell dazu auserkoren worden, in einem langen Prozess die sogenannten schwach- und mittelradioaktiven Abfälle aus deutschen Atomanlagen aufzunehmen. Schacht Konrad wurde bereits 1993 das erste Planfeststellungsverfahren eingeleitet. Es hat dann gedauert bis 83 Planfeststellungsverfahren, so muss ich sagen, 93, 94 waren dann die Erörterungen und seit 2002 ist Schacht Konrad offiziell genehmigt, sollte schon 4-5 Mal in Betrieb gehen und wurde es jedes Mal verschoben. Und Schacht Konrad ist nach einem Stand genehmigt worden, der einen alten wissenschaftlichen und alten technischen Stand hat. Und deshalb beschäftigen sich einige BIs, vor allen Dingen die BI Schacht Konrad, auch mit der Sicherheitsfrage und haben da jetzt dann gegen die Entscheidung vom grünen Umweltminister Widerspruch eingelegt und auch Klage beim OVG in Lüneburg eingereicht, unterstützt mit Gutachten, dass der Genehmigungsstand heute veraltet ist und dass Schacht Konrad so nicht in Betrieb gehen darf. Und die machen einerseits eine Klage, andererseits jetzt aber auch wieder aktiv Öffentlichkeitsarbeit dazu, damit Schacht Konrad dann doch auch noch nicht nur rechtlich angegangen wird, sondern auch politisch. Denn Schacht Konrad ist, wenn er befüllt wird, so zu betrachten, dass es eventuell dann, ich sag's mal, Asse 2 wird. Also sprich, man befüllt dann mit schwachem mittelradioaktivem Abfall das alte Erzbergwerk. Es ist unklar, wie Wassereintritt dort zu befürchten ist. Und es ist auch vollkommen unklar, wie die Langzeitfolgen sind, wenn man das dann befüllt. Und dazu kommt dann noch, dass man insgesamt jetzt in der Bundesrepublik an allen AKW-Standorten, wie hier in Neckarwestheim, neben den beiden Tunnelröhren, gibt es ja jetzt noch die neuen Gebäude, wo eins davor auch ein Langzeitlager ist, das unbefristet genehmigt wird. Aber dann müsst ihr euch vorstellen, gibt es in jedem AKW, auch in den Betriebsgebäuden, noch die sogenannten Fasslager, wo man Hunderte oder Tausende von Fässern dann hat. Und das sind bundesweit inzwischen 600.000 Kubikmeter mit schwachem mittelradioaktivem Abfall. Und in Schacht Konrad würden maximal 300.000 reinpassen. Das ist also auch noch das dahinterliegende Thema, dass es überhaupt noch keine Planungen gibt, was soll jetzt langfristig, wo soll eine Lagerung langfristig von dem gesamten schwachen mittelradioaktiven Abfall stattfinden. Und beim hochradioaktiven, das wisst ihr ja, da ist ja alles geplatzt, also sprich die illusorischen Zeitplanungen, dass bis 2031 ein Standort für eine Langzeitlagerung bundesweit bestimmt wird. Die sind jetzt inzwischen bei 2068 oder bei 2074. Und das bedeutet, dass die Standortzwischenlage noch ca. 100 Jahre Bestand haben werden, bevor auch dann eventuell eine sogenannte Langzeitlagerung irgendwo unterirdisch stattfinden kann. Und da stellt sich dann ja die Frage, was ist überhaupt mit den Kastoren und wie lange halten die? Das alles ist das ganze Thema Atommüll, das sozusagen in der Öffentlichkeit weitgehend als erledigt betrachtet wird, weil ja die AKWs abgeschaltet sind und wir immer noch vorgaukelt, auch seitens der Politik und seitens der Aufsichtsbehörden, wir haben alles im Griff, es gibt kein Problem. Wir haben ein sehr großes Problem an allen 16 Standorten, wo die Standortlager sind, gibt es überhaupt keine Lösung, wie da langfristig damit umgegangen werden soll. Und das ist der eigentliche Skandal, wo wir dafür sorgen müssen, dass der Lämmer unter den Teppich gekehrt wird. Ja, aber dann natürlich unser zweites Standbein ja schon seit mindestens 20 Jahren als Anti-AKW-Bewegung ist ja das Thema Energiewende. Das ist aber heute von mir aus dazu nochmal ein aktuelles Blitzlicht. Denn der Stand, den wir jetzt inzwischen erreicht haben, bei der Nettostromerzeugung hier in der Bundesrepublik sind 61% der Stromerzeugung sind regenerativ und das ist ein großer, großer Erfolg. Damit sind wir ganz vorne auch im europäischen Maßstab. Ein Drittel von diesem regenerativen Strom kommt vom Wind. Heute auch ein sehr schönes Beispiel dafür, wie Windstrom produziert werden kann. Und aber 14% von den regenerativen kommen inzwischen von der Photovoltaik. Also sozusagen fast die Hälfte der Erneuerbaren kommt von Wind und Photovoltaik, denn das sind die wichtigsten Standbeine, sowohl jetzt wie auch in Zukunft. Kohle, muss man dazu sagen, Kohle liefert aber immer noch ca. 20% von unserem Strom und da vorwiegend Braunkohle, also die schmutzigste und umwelt- und menschengefährdendste Form. Der Zubau bei der Photovoltaik in 2024 ist so, dass hier jetzt von, habe ich Zahlen vom Statistischen Bundesamt, von Januar bis August sind noch mal über 700.000 neue Anlagen in der Bundesrepublik installiert worden. Diese über 700.000 Anlagen haben eine Leistung von 10 Gigawatt. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass jetzt in 2023 Photovoltaik wieder voll durchgestartet ist, dass aber in diesem Jahr die Zubauzahlen vom August und die Zubauzahlen vom September schon wieder leicht rückläufig waren. Aber die inzwischen 4,4 Millionen Photovoltaikanlagen, die wir haben, das sind die dann ohne Balkonkraftwerke, die haben inzwischen dann jetzt eine Leistung von 93 Gigawatt. Und es gibt dann beim Thema Balkonkraftwerke im ersten Halbjahr auch bundesweit 200.000 neue, die installiert wurden, was auch nochmal gut ist. Und die Zubauzahlen, die bei der Photovoltaik angestrebt wurden, die sind für 2024, dieses Jahr, nächstes Jahr 10 Gigawatt. In diesem Jahr haben wir die 10 Gigawatt bereits erreicht, das wird auch im nächsten Jahr erreicht werden. Aber dann gehen die Zubauzahlen ab 26 hoch auf 26 Gigawatt jährlich bis 2030. Und selbst wenn jetzt die Photovoltaik weiter sich so entwickelt, wird man aber diese Zubauraten ab 26 dann nicht mehr erreichen können. Und hier ist noch ein großes Problem, die Unsicherheit bei der Vergütung. Also es wurde schon vor mehreren Jahren ein zweigeteiltes Vergütungssystem eingeführt. Das bedeutet, es gibt ein Vergütungssystem mit Eigenverbrauch, das relativ niedrig ist. Das sind momentan noch ca. 8 Cent, die man bekommt. Und es gibt ein Volleinspeisemodell, wo man inzwischen aber auch nur noch 12 oder 13 Cent bekommt, wenn man voll einspeist. Und das Hauptproblem dann bei der Vergütung aber ist, dass keine Klarheit besteht. Es gibt jetzt ein Gesetz, das nur über wenige Jahre geht. Dort sind jetzt weitere Schritte zur Reduzierung von der Einspeisevergütung angekündigt. Aber wer ein Windrad baut, wer eine Photovoltaikanlage sich auf sein Dach macht, der braucht Klarheit für 20 bis 25 oder 30 Jahre. Und das fehlt. Und deshalb führt das auch davon dazu nur Verunsicherung. Photovoltaik lohnt sich nach wie vor, wenn man Eigenverbrauch hat. Photovoltaik lohnt sich aber vorwiegend auf großen Dachflächen, die dann bestückt werden können. Und das muss auch weiter noch gepusht werden. Ja, Zubau Wind 2024, da setzt sich das Drama der letzten Jahre fort. Also Zubau Windenergie wurde 2017 mit neuen Gesetzen in den Folgejahren dann abgeschossen. Er hat sich jetzt zwar in den letzten zwei Jahren leicht erholt, was die Zubauzahlen angeht, sind wir aber immer noch auf einem Minimalstand, der absolut unzureichend ist. Das heißt, wir haben jetzt im ersten Halbjahr bundesweit 290 neue Windräder als Zubau gehabt mit 1,3 Gigawatt Leistung. Man muss aber wissen, dass auch 277, ich sage bewusst kleinere Anlagen, die vor über 20 Jahren errichtet wurden, also 277 Anlagen sind in diesem Jahr bereits abgebaut worden. Die hatten eine Leistung von 380 Megawatt, sodass wir vom Nettozubau nicht einmal 1 Gigawatt erreichen. Also Nettozubau bis jetzt 24 liegt bei 930 Megawatt und das ist natürlich viel, viel zu wenig mit dem berühmten Gefälle von Norden nach Süden. In Baden-Württemberg haben wir, da sitzt ein Fachmann, ich hoffe, der bestätigt meine Zahlen, in Baden-Württemberg haben wir, so habe ich es erforscht, jetzt im ersten Halbjahr 6 neue Windräder in Betrieb genommen, in Södersbayern 4. 8, also offizielle Zahl 8. Und das ist halt das Thema, wo der Süden nach wie vor sehr, sehr schwächelt. Und deshalb möchte ich zum Thema Ausbau von Überlandleitungen, das sage ich heute nichts, da wisst ihr wahrscheinlich auch schon weitgehend Bescheid. Also es geht schlichtweg darum, dass man Wind und Photovoltaik dezentral weiter zubaut. Bei der Photovoltaik kommt dazu, dass die nicht nur dezentral erzeugt, sondern auch verbraucht wird. Also Photovoltaik braucht überhaupt keine Hochspannungsleitungen. Und das ist der Weg der Energiewende, den wir in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten weitergehen muss. Regional, dezentral und umweltfreundlich. So wollen wir die Energiewende haben. So. Ja, vielleicht noch ein kurzes Blitzlicht. Kreis Ludwigsburg. Es gab 2023 vom Regionalverband dann eine Ausweisung von 24 Flächen, wo bei uns im Kreis Ludwigsburg Wind gebaut werden könnte. Die Flächen müssen ja nach dem Ampel beschlossenen Gesetz müssen in zwei Schritten Flächen 1,4 oder 1,8% der Landesflächen jetzt ausgewiesen werden, später mehr. Regionalverband sind allerdings auch bei uns natürlich noch die Oberbremser der Energiewende, vor allen Dingen die Oberbremser vom Wind. Aber sie haben jetzt die 24 Flächen dann ausgewiesen, wobei es teilweise dann schleierhaft ist, weil zum Beispiel nach dem Kenntnisstand, den jetzt ich habe, nach diesen 24 Flächen kein zweites Windrad hier in Ingelsheim gebaut werden durfte. Oder da geht noch der Streit drum, ob man dort bauen kann oder nicht. Es gibt es aber auch Erfreuliches in der Richtung, dass Schwieberdingen, selbst Bosch, durchstartet und sagt, ich will auch ein oder zwei Windräder. Gemeinde Stadt Schwieberdingen ist durchgestartet. Da ging es los, zuerst 4 Windräder bauen. Jetzt ist man dort in verschiedenen Gebieten schon dabei, 8 neue Windräder zu planen. Es gibt auch noch weitere Planungen bei uns hier in Sachsenheim. Und es gibt auch eine Planung, beziehungsweise es gab vor 10 oder 12 Jahren schon eine BI, die hier hinter Richtung Freudenthal Windräder bauen wollte. Die ist sozusagen, ich nenne es mal, auch wieder auferstanden und schaut, ob wir da wieder neu real durchstarten können, sodass zumindest jetzt, was die Genehmigungen angeht, in diesem Jahr bundesweit über 900 Windräder schon genehmigt wurden und auch mehr Genehmigungen bei uns in Baden-Württemberg, deutlich mehr Genehmigungen erfolgt sind wie in den vergangenen Jahren. Nur gibt es natürlich auch, das kriegt ihr auch mit, viele Bedenkenträger. Es gibt nach wie vor dann die bundesweit gesteuerten Windkraftgegner, die dann mit Öffentlichkeitskampagnen versuchen, dann auch Projekte, die von BIs realisiert werden sollen, dann noch zu torpedieren. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall die Situation, dass das ganze Thema neu in Schwung gekommen ist. Aber das will ich noch dazu sagen, beim Thema Wind werden die Zubauziele überhaupt in den nächsten Jahren nicht, also bundesweit nicht erreichen werden und auch die Zubauziele bei uns jetzt in Baden-Württemberg nicht erreichen werden. Das heißt, da haben wir natürlich noch ein ganz, ganz großes Problem, wo noch wieder mehr Initiativen, vor allen Dingen auch mehr von Bürgerhand getragenen, von Stadtwerken gepushten und auch, was inzwischen real so ist, auch von Firmen gepushten Projekte stattfinden. Söder und Aiwanger, die haben ja schon letztes Jahr, vor einem Jahr waren dort im September die Landtagswahlen. Und da haben die schon vom Verband der bayerischen Industrie, haben die schon Feuer bekommen, dass sie viel zu wenig Wind bauen. Das heißt also, der politische Wind von unten ist da, aber die realen Ablocker hocken noch in Regionalverbänden, beziehungsweise sind eben CDU, CSU, AfD und Co. Und das ist das Thema, wo bis jetzt noch den raschen Zubau behindert. Aber unsere Zielsetzung, also nicht von uns meine, wie wir hier stehen, sondern unsere Zielsetzung als bundesweite Bewegung ist nach wie vor die Forderung bis 2030 100% Erneuerbare beim Strom. Ja, dann Thema Neubau von Atomkraftwerken. Kennt ihr als Thema auch oder verfolgen wir schon seit Jahren die realen Neubaupläne mit vorwiegend dem französischen EPR in ganz Europa sind ja ein Desaster. Mit vielen technischen Problemen, aber natürlich auch, dass der finanzielle Rahmen total gesprengt wurde. Das heißt, real ist jetzt in Finnland das AKW mit vielen Jahren Verzögerung ans Netz gegangen. Real haben sie schon mehrmals einen abgeschaltetes Flamville in Frankreich. Wobei man dann dazu sagen muss, dass die letzte Verzögerung in Frankreich war, dass auch Haarrisse im neuen Reaktordruckbehälter bereits drin waren, die dann in mühevoller Arbeit verschweißt werden mussten. Aber also der reale Zubau weltweit von AKWs ist im Rückgang begriffen im Vergleich zu dem, was abgeschaltet wird. Und deshalb fasse ich so zusammen, die Neubaupläne auch in Europa haben sich alle nicht so realisieren lassen wie ursprünglich geplant. Jetzt komme ich nochmal zurück, was ich vorhin schon gesagt habe. Die neue EU-Taxonomie mit dem grünen Label für Gas und Atom hat dazu geführt, dass Länder, zum Beispiel wie Polen, selbst dann Tschechien, Slowakei, Ungarn, Orban sowieso, dass sie jetzt alle sagen, wir wollen neue AKWs bauen. Und der entscheidende Punkt ist aber, es gibt jetzt die Möglichkeit, sowohl direkt aus EU-Fördertöpfen Geld zu bekommen, aber noch besser die Möglichkeit, mit dem grünen Label von den Finanzmärkten Geld zu bekommen. Und da bin ich wieder bei Urgewalt und ihrer Arbeit. Also es ist jetzt so, dass zum Beispiel Banken oder andere hergehen können und sagen, wir nehmen euer Geld, wir legen euer Geld grün an und dann fließt es in Neubauplanungen für Atomkraftwerke bei uns in Europa. Das ist der Ist-Zustand. Und den müssen wir politisch weiter aufdecken und real auch brandmarken. Wir erwarten aber nicht, also als bundesweite Anti-AKW-Bewegung erwarten wir in Europa jetzt keinen großen realen Neubausturm, um das mal so auszudrücken. Gebaut wird natürlich in der Türkei eins, gebaut oder bauen will, so muss man sagen. Frankreich Macron hat ja zuerst angekündigt, er will 4 oder 6 bauen. Jetzt hat er euphorisch dann 14 neue AKWs verkündet. Und bauen lassen möchte er den EPR2, der noch nicht serienreif zur Verfügung steht. Es gibt aber weltweite Bestrebungen schon seit mehreren Jahren, da es in Europa nicht so klappt. Und da ist vorwiegend Rosatom bzw. Putin und Russland in Afrika in den letzten Jahren dann massiv auf Länder zugegangen, um Kooperationen abzuschließen. Und so hat Rosatom schon mit ca. 20 Ländern weltweit, vorwiegend in Afrika, sogenannte nukleare Kooperationsabkommen abgeschlossen. Und es gibt in Afrika jetzt einzelne Länder, die können wir vergleichen mit hier wie Polen. Eins zum Beispiel, das Vorreiterland, gepusht von Rosatom, ist Kenia, wo es jetzt schon Pläne gibt, in Kenia ein neues AKW zu bauen. Man muss wissen oder dazu sagen, wie viele Atomkraftwerke gibt es in Afrika. Habe ich auch erst neu erforscht. Es gibt ein einziges und das steht in der Nähe von Johannesburg, also in Südafrika. Ein einziges bis jetzt. Und jetzt hat aber die Regierung in Kenia schon den Beschluss gefasst, also im dortigen politischen, demokratischen, in Anführungszeichen, Weg, dass das AKW gebaut werden soll an der Küste. Und da gibt es jetzt aber zum Glück schon massiven Widerstand von Bauern und von Fischern, die das Atomkraftwerk nicht haben wollen. Aber das wird mittels Repression dort versucht, den ganzen Widerstand platt zu bügeln. Und die Planungen sind, dass in Kenia dann 2026 wahrscheinlich dann ein russisches Atomkraftwerk gebaut wird. Weitere Länder in Afrika sind auch dabei, wie zum Beispiel Uganda, Nigeria, Ghana oder in diesem Jahr aufgrund von der Entwicklung in Mali haben auch die dortigen Machthaber jetzt in Mali beschlossen, sie wollen also auch Atomkraftwerke haben. Mali ist ja das, sagen wir mal, französische Kolonialland, wo das meiste Uran für Europa über Frankreich in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren dann herkam. Und das ist das Thema, wo man jetzt genau, sagen wir, verfolgen muss oder auch öffentlich machen muss, denn auch die internationale Atomenergieorganisation in Wien mischt da eifrig mit, die jetzt sagen oder nicht nur, also auch in Afrika dann Propaganda machen. Atom ist klimafreundlich, Atom ist umweltfreundlich. Und Afrika ist ja schon lange von großen Dürren bedroht. Landwirtschaft, Viehhaltung in vielen Gegenden nicht mehr möglich. Jetzt haben sie seit wenigen Jahren, auch jetzt in den letzten Monaten, Starkregen mit Überschwemmungen. Und es gibt in Afrika bereits ca. 70 Millionen Klimaflüchtlinge, also laut UNHCR, der UN-Menschenrechtsorganisation, die auf Hungerhilfe angewiesen sind. Und da versucht man jetzt mit Macht dann den afrikanischen Machthabern klarzumachen, baut AKWs, das nützt euch und es ist klimafreundlich. Also dieselbe Sache, die man schon auch in Europa massiv durchgezogen hat, wurde in den letzten Jahren und bis heute in einer großen Kampagne in Afrika inszeniert. Dabei ist die Frage natürlich Atomkraft und umweltfreundlich mit Uranabbau und allem und ungeklärter Endlagerung, brauche ich euch ja nicht noch weiter ausführen. Da steht halt alles offen. Und deshalb nochmal die Erinnerung, real ist Atomkraft weltweit rückläufig und daran wird, denke ich, auch diese Kampagne, die jetzt in Afrika stattfindet, nichts ändern, sondern die Länder, die jetzt noch massiv AKWs bauen, sind vor allen Dingen China, ist teilweise Indien, ist Südkorea und vor allen Dingen Russland und Putin. Aber China zum Beispiel baut zwar, also China baut nicht nur Atom, sondern auch noch Kohlekraftwerke, weil sie halt den weltweiten Energiehunger als verlängerte Werkbank befriedigen müssen, der in ihrem Land stattfindet. Aber China ist natürlich auch der deutliche Weltmarktführer bei Wind und vor allen Dingen bei Photovoltaik, auch beim realen Zubau. Und das sind die Widersprüche. Deshalb, die Energiewende ist weltweit auch auf dem Vormarsch, Atomkraft rückläufig. Und jetzt müssen wir noch rasch einen Kohleausstieg hinbekommen, der durch regenerative ersetzt wird, sowohl bei uns in Deutschland wie in Europa. Das wäre der nächste Meilenstein beim Thema Energiewende. Ja, dann nur noch ein Satz zum Thema, was indirekt auch zur Energiewende gehört. Das heißt, ich habe ja vorhin dargestellt, Wind an Land, Wind offshore, nur wenige Sätze nochmal. Also Wind offshore ist das Prestigeprojekt auch der Ampelregierung, inzwischen auch von den Grünen und auch von vielen europäischen Regierungen. Die Ausschreibungen für neue Windparks wurden jetzt im letzten Jahr für Wind offshore geändert. Also früher hast du eine Ausschreibung gehabt und hast gesagt, ich baue 15 Windräder an Land oder 15 Windräder im Meer und möchte dann diese Förderung oder ich möchte gar keine Förderung. Und seit dem letzten Jahr sind die Ausschreibungen für Offshore im Meer in Flächenausschreibungen übergeleitet worden. Das bedeutet, dort wurde die Ostsee, die Nordsee katalogisiert und dann schreibt die Bundesnetzagentur immer bestimmte Teilflächen aus. Und der Hammer, was da jetzt im letzten Jahr, in diesem Jahr stattfand, ist, dass jetzt die großen Energiekonzerne Real, also Total und BP eingestiegen sind und die haben sich jetzt 4 riesige Flächen im Meer gesichert, haben dafür 12,6 Milliarden Euro bezahlt und möchten damit Greenwashing betreiben, denn allen ist klar, also nicht uns, sondern auch Fachleuten ist klar, die werden nie so viele Windräder dort bauen und die werden die 12,6 Milliarden Euro nie mit diesen Windparks reinwirtschaften können, sondern sie machen für sich Greenwashing und sie verhindern, dass andere dort auch zum Zug kommen und Windparks bauen können. Das ist ein Punkt, der sozusagen jetzt auch im Zusammenhang mit Wasserstoff dann stark gefördert wird. Also es gibt schon eine Zusammenarbeit, Deutschland, Frankreich, England und skandinavische Länder, die sozusagen, ich nenne es mal das Ruhrgebiet Nummer 2 jetzt in der Nordsee errichten wollen, mit riesigen Offshore-Windparks, wo dann auch gleichzeitig technische Inseln errichtet werden, um dort dann Wasserstoff zu produzieren. Und die Ampelregierung hat ja schon vor 2 Jahren beschlossen, ganz am Anfang, dass das Thema Wasserstoff bei uns in Deutschland mit 40 Milliarden Euro angestoßen wird. Ihr kennt auch das ganze Thema Flüssiggas und Terminals, die überdimensioniert gebaut und subventioniert werden. Und das alles richtet sich gegen die von uns favorisierte dezentrale und regionale Energiewende. Denn die Frage beim Wasserstoff ist, da hat es sehr große Umwandlungsverluste. Man braucht zum Beispiel ca. 9 Liter Wasser auch für eine Kilowattstunde Wasserstoff. Und Wasserstoff wird nie dazu in der Lage sein, die fossilen dreckigen Energien, die momentan im industriellen Bereich eingesetzt werden, eins zu eins ersetzen. Das ist eine Illusion, sondern da muss die Diskussion beginnen, welche Güter können umweltfreundlich erzeugt werden und wie soll dann die Industrie der Zukunft in den nächsten Jahrzehnten gestaltet werden. Das ist das, was wir da fordern. Zum Schluss habe ich heute noch ein Projekt, ein Buchhinweis. Es gibt eine Studiengruppe von der Uni Tübingen, die sich begleiten zur 900-Jahr-Feier von der Gewestheim mit der ganzen Geschichte von der Gewestheim und natürlich auch mit dem Thema hier vor Ort leben, auch dem Thema AKW beschäftigt hat. Und da ist das Buch jetzt erschienen von Karin Bürgert als Herausgeberin, heißt Alltag, Konflikt, Widerstand, Wandel und wie das Leben in der Nachbarschaft zum Atomkraftwerk dann stattfindet. Das möchten wir euch einfach auch nochmal ins Herzen legen. Das Buch könnt ihr bestellen beim Verlag oder in Ludwigsburg liegt es auch an der Kasse bei der Möhrige Buchhandlung aus. Es besteht aus sehr vielen einzelnen Kapiteln mit Infos zur Geschichte und aber auch den ganzen Widersprüchen von Betroffenen und von Gegnern zum ganzen Thema Kernenergie. Jo. Ja, und dann ist es so, dass wir heute jetzt unseren dritten und letzten Sonntagsspaziergang als Aktionsbündnis für dieses Jahr hatten. Wir sind noch am Überlegen, was und wie wir weitermachen. Also sprich, das Thema Abschalten AKWs ist auch der Grund, warum wir heute gesagt haben, wir laufen also da nicht mehr runter, weil politisch ist das natürlich was anderes, von einem laufenden AKW die Abschaltung zu fordern. Deshalb sind wir auch heute auf der schönen Aussicht geblieben. Wir werden als ABC auf jeden Fall weitermachen. Wie gesagt, sind aber noch am Klären, was und wie man es macht. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Also der nächste Termin, der wahrscheinlich ansteht, ist dann natürlich dann wieder der Fukushima-Jahrestag. Aber in welcher Form er denn dann begeht, das werden wir dann noch ausdiskutieren, klären. Und wie gesagt, wie und wo wir weiter Aktivitäten machen, müssen wir sehen. Unsere nächsten Aktivitäten sind quasi jetzt der Film am 23.10. im Luna-Kino. Nochmal die Bitte nehmen, Prospekte, Flyers mit, macht da dazu dann Werbung. Und wer auf Reisen gehen möchte, ist natürlich auch gern eingeladen, am 9. November nach Karlsruhe zu kommen. Es wird sicher auch, sagen wir, ein visuelles Spektakel, um politisch das Thema Atommüll noch einmal auch in die Medien zu bringen. So weiter mal. Danke.